Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher, dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Lisa Obereigner, Co-Founder und CEO von Emidat. Und Marc Hodapp, Co-Founder und CEO von Urbanistic.
Dieser Podcast wird unterstützt von Gira. Müssen wir neben den Gebäuden nicht auch das Bauen smarter machen? Diesen Status quo in Frage zu stellen und neue Impulse zu setzen, ist Teil der DNA von Gira. Der Schalter- und Systemanbieter für Smart-Home-Lösungen und Innovationen in der Welt zwischen an und aus. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zum Podcast Neues Bauen. Ich freue mich sehr, heute Lisa Obereigner, Co-Founderin und CEO von Emidat, hier zu haben. Hallo Lisa.
Danke, freue mich.
Und wir haben auch noch Marc-Christian Hodapp hier, Architekt, Projektentwicklung und mittlerweile auch CEO und Mitgründer von urbanistic.de.
Genau, ja.
Super, willkommen.
Danke, dass ich hier sein
darf. Man sieht es auch schön, Urbanistic, und man sieht auch Emidat wunderbar. Dann weiß man auch gleich, wie es richtig geschrieben wird. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und Thema ist die größten Hindernisse bei der Digitalisierung in der Praxis. Breites Thema. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich ganz kurz noch Lisa und Marc vorstellen. Ich beginne mit der Dame, Lisa. Emidat, also Emissionsdaten, das ist gerade schön erklärt. Also Ziel ist auch, oder euer Slogan ist, schnelle und einfache EPD-Erstellung im großen Stil. Also EPD-Umweltproduktdeklarationen. Du warst unter anderem 2022 im MIT Innovation Headquarter. Was sind deine Lessons learned aus der Zeit in Boston?
In Boston, ja. Also ich habe dort super viele Vorlesungen besucht, vor allem auch in Bezug auf nachhaltiges Bauen. Was ich ganz spannend fand, auch damals schon, war, dass es tatsächlich überwiegend auf Operational Carbon, also Betriebsenergie im Gebäude, fokussiert war. Und ich fand es ganz interessant, weil ich bin dann so ein bisschen in die Rabbit Hole eingetaucht von, wie sieht es eigentlich mit Embodied Carbon, graue Energie aus? Und es war zu dem Zeitpunkt weder in den USA noch in Europa großes Thema. Also alles, was rund um Materialemissionen in Produktion
entstanden ist. Und eigentlich erst vor 3 Jahren, ja, relativ kurz.
Ja, genau, das ist noch nicht so lange her. Und da war es wirklich erstaunlich, weil es gab super viele auch Firmen, die sich auf der Betriebsenergie engagiert haben und da was versucht haben zu reduzieren. Aber auf den grauen Emissionen hat sich noch wenig getan. Und das war dann auch Motivation, sich das Thema genauer anzuschauen.
Und du hast gegründet Emidat. Kannst du uns kurz erzählen? Ich habe es kurz vorgestellt. Aber was konkret, was kann man von euch erwarten? Sind eure Services, eure Leistungen?
Ja, also falls jemand EPDs nicht kennt, vermute ich jetzt nicht in dem Kontext, aber vielleicht ganz kurz dazu. Es sind Umweltproduktdeklarationen. Kann man sich vorstellen wie so ein Nahrungslabel, was auf jedem Food Package draufsteht, bloß für Baumaterialien. Also am Ende kann ich damit nachvollziehen, wie viel Wasserverbrauch ist da in der Produktion entstanden, wie viel CO2-Emissionen sind entstanden und ganz, ganz viele Indikatoren. Also sind 30 Indikatoren, die da drin stehen. Und das Besondere darin ist, dass es von der dritten Partei verifiziert wurde. Und der ganze Prozess, das heute zu erstellen, ist wahnsinnig teuer und langsam. Also es ist ein super Dokument, weil es tatsächlich sehr, also verifiziert und unparteiisch widerspiegelt, wie das Produkt hergestellt wurde. Aber kostet aktuell rund 15.000 Euro, gibt Studien dazu, auch teilweise teurer, für ein Produkt und dauert halt über ein Jahr, bis ich so eine Deklaration habe. Und wenn jetzt aus Herstellerperspektive mein Kunde heute danach fragt, dann brauche ich das nicht in einem Jahr, sondern heute. Und was wir jetzt machen bei Emidat ist, wir beschleunigen den Prozess deutlich, indem wir eine Software gebaut haben, die verifiziert ist. Also von denselben Programmbetreibern, die EPDs vorher einzeln veröffentlicht haben, die verifizieren jetzt ein Tool und damit kannst du einmal die Daten automatisiert einspeisen und dann kommt hinten raus eine verifizierte EPD. Und
das Ganze nicht 12 Monate dauert, sondern?
Eine Woche.
Wow, okay. Also quasi ihr existiert aufgrund der Digitalisierung auch, unter anderem.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, stark. Vielen Dank. Und Marc, urbanistic.de. Ich habe natürlich recherchiert. Slogan, alle Potenziale und Risiken Ihres Planungsprojekts auf einen Blick. Es gibt ein sehr witziges Video, der digitale Zwilling. Wir digitalisieren Stadtplanung. Und Fun Fact auf LinkedIn, falls man mag, auch genauso natürlich wie Lisa, nachguckt, Fun Fact zur Urbanistik ist, der Joker, also der Schauspieler Phoenix in seiner Vorbereitung für die Rolle des Jokers, hat seine Machbarkeitsstudie zur Vorbereitung seiner Rolle ohne Urbanistik-Software durchgeführt, hat dennoch einen Oscar gewonnen, aber er hätte wahrscheinlich wesentlich schneller und effizienter sich hätte vorbereiten können, wenn er euch gehabt hätte. Hol uns kurz ab, was macht Urbanistik mit?
Genau, Urbanistik, unser neuer Slogan heißt, der ist noch nicht auf der Homepage, Projekte startet man mit Urbanistik. Es geht um Planung starten früh mit möglichst viel Informationen. Also wir sind auch ein, also uns gibt es auch, weil diese Informationen oder die Daten da sind. Wir kommen auch eher aus dem akademischen Umfeld, so ein bisschen wie du, Lisa, aus der TU München. Und da ging es lange darum, wie schaffen wir diese Geodaten nutzbar zu machen, weil das sind sehr sperrige Daten. Ich bin Architekt, hatte nie was mit diesen Geodaten mehr oder weniger zu tun. Aber als ich das entdeckt habe, es gibt alles in 3D, das gesamte Geländemodell, es gibt alle Gebäude schon in 3D dort und ich muss nicht irgendwie was nachbauen, sondern ich kann zack nicht mit einer Flurkarte starten, sondern mit der Flurkarte, mit gebauter Umwelt und habe einfach eine Potenz mehr an Informationen. So, das war für mich so ein, wow, okay, das brauche ich, das muss jeder nutzen können. Und das macht Urbanistik. Wir machen Daten nutzbar, also die Daten, die verfügbar sind, nutzbar, um sie in die Planung einzuflechten und schnell halt Entscheidungen zu treffen. Genau.
Super. Und also auch quasi ein Kind der Digitalisierung oder ein Produkt der Digitalisierung?
Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem die Durchgängigkeit von Daten, davon sind wir ein Kind. Also diese ganze GIS-Welt, ich will jetzt auch nicht alle langweilen, aber das ist eher so eine Wissenschaft tatsächlich. Und das ist nicht wie BIM, wo jeder Hersteller ein eigenes natives Format hat, sondern es ist eigentlich ein globaler Standard. Und es ist unfassbar mächtig, so einen Standard zu haben. Deswegen ist die EU auch so toll. Teilweise macht sie auch was richtig und schafft einfach Standards, woraus dann solche Sachen entstehen, die uns schlauer machen. Erstmal ist es ein unfassbarer Wust an Daten, sperrig, und dann kommt aber die Arbeit. Und dann kommen Unternehmen wie wir, die dann diese Daten eigentlich, diesen Datenschatz heben und verfügbar machen für andere. Das kann man eigentlich so ein bisschen darunter verstehen. Also wir verknüpfen GIS mit BIM. Wir wenden diese Building Information Modeling eigentlich auf Stadtmodelle an.
Und ich nehme jetzt mal bewusst noch zwei Begriffe raus. Du sagtest sperrig und Schatzheben.
Ja.
Weil Thema ist ja tatsächlich, wie kann man oder was sind die größten Hindernisse in der Digitalisierung? Wir haben dazu natürlich die künstliche Intelligenz gefragt. Wenn man jetzt Marc und Lisa einlädt zu einem Interview und fragt, was führen sie denn für Gründe auf? Lisa, du wurdest jetzt zitiert von der KI. Als Unternehmerin im Digitalbereich erlebe ich täglich, wie der Mittelstand mit der Digitalisierung ringt. Das größte Problem sei die Komplexität der Transformation. Also viele Unternehmen wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Dazu kommt eine Datenschutzmentalität, die zwar wichtig ist, aber Innovation oft ausbremst. Und letzter Punkt, der Fachkräftemangel. Wir finden schwerlich IT-Experten, die Digitalprojekte umsetzen können.
Spannend. Aha.
Los geht's. Du darfst gerne dazu Stellung nehmen. Also überrascht dich erst einmal die Aussage, nehme ich an.
Ja, schon. Also der erste Teil davon dachte ich mir so, ja, okay, digitale Transformation ist das Problem. Ja, na klar. Ja. Das ist ja irgendwie der Inhalt. Zweites Thema Datenschutz erleben wir überraschenderweise gar nicht so extrem. Also und das, obwohl wir wirklich super vertrauliche Daten handhaben. Also am Ende sind wir an den Rezepturen von den Herstellern dran. Und das ist eigentlich nur bei Chemikalien, Bauchemie ein Problem. Bei allen anderen sind die sehr, also in dem Moment, wo man einmal irgendwie eine ISO-Zertifizierung herzeigen kann und sagt, die Server stehen in Frankfurt, sind eigentlich alle happy. Und dann macht man halt noch die IT-Security. Datenblätter passt. Also
gut, aber ESE-Zertifizierung und Serverstandard Deutschland ist auf jeden Fall schon mal eine Grundvoraussetzung, ja?
Ja, das würde ich schon sagen. Also es ist denen schon wichtig, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das besonders blockiert, weil ist irgendwie Standard für jede Softwarefirma. Ich glaube, das Thema mit, ich weiß gar nicht, welche Daten ich sammeln soll und wo, das würde ich sagen, ist schon relevant. Also gerade aus einer Umweltdatenperspektive fangen wir eigentlich zum ersten Mal an, teilweise diese Daten überhaupt zu brauchen.
Also in der Transparenz über, was überhaupt am Markt präsent ist, ja? Oder?
Ja, in unserem Fall zum Beispiel brauche ich Wissen darüber, wie viel Wasser in meiner Produktion verbraucht wird. Und auch wie viel Wastewater, also wie viel Wasser dann zum Beispiel in meinen Abfluss geht. Und wenn ich da nie einen Sensor angebracht habe, warum sollte ich dann einen Sensor anbringen, wenn ich die Daten nicht brauche?
Ja.
Dann habe ich erstmal keine Möglichkeit, das zu erfassen. Und es hat auch noch nie jemanden interessiert. Und plötzlich merke ich, okay, ich brauche die Daten. Und davor war das aber einfach nicht relevant. Also mein Eindruck ist eher, die Leute haben schon Lust, das zu machen. Aber es ist einfach zum ersten Mal jetzt notwendig, dass ich das erfasse. Und den Punkt, der jetzt nicht genannt wurde, den ich auf jeden Fall noch hinzufügen würde, sind, dass wir einfach im Bau häufig sehr geringe Margen haben. Und dass dann erstmal der Fokus ist, das irgendwie aus der Tür rauszubringen. Und wenn ich jetzt nicht sehr klar sehe, dass was 10x besser ist, dann mache ich es nicht.
Ja.
Weil ich diese Upfront-Investitionen gar nicht tätigen kann. Weil mit was?
Ja. Also quasi geringe Margen heißt natürlich in der Regel geringer Cashflow und deswegen die Bereitschaft, die Möglichkeit vorab einfach zu zahlen, einfach auch geringer ist.
Ja, ich meine, Cashflow ist teilweise sehr, sehr hoch, weil ja Bauprojekte mit riesigen Cashflows arbeiten, aber geringe Margen heißt halt einfach wenig Gewinn.
Ja.
Also ich habe wenig Möglichkeit, Investitionen früh zu tätigen und mich irgendwie auf eine Zukunft vorzubereiten, die ich gerade noch nicht akut als Problem sehe.
Wie innovationsbereit nimmst du denn die Baubranche wahr?
Also ich höre, seitdem ich in der Baubranche bin, immer, Baubranche ist immer 5 bis 10 Jahre hinten und ich sehe es gar nicht so. Also klar, wenn man jetzt auf Digitalisierung schaut, aber ich glaube, das hat auch einen Grund, weil in der Baubranche arbeitet man ja per Definition viel auf einer Baustelle. Und was heißt Digitalisierung? Ich habe irgendwelche Daten in irgendeinem Computer, das habe ich auf der Baustelle erstmal nicht. Also ich glaube, das ist oft auch einfach ein Hardware-Problem, dass ich wenig die Möglichkeit habe, irgendwie inzwischen mit einem iPad oder mit Robotern, die mir da folgen, dann auf der Baustelle sinnvoll Digitalisierung voranzutreiben. Also ich glaube, das ist eher ein größeres Thema. Wenn es jetzt darum geht, in unserem Fall, wie gesagt, Produktdaten, Produktumweltdaten zu erstellen, das wird alles digital gemacht. Also ganz im Gegenteil, da würde ich sagen, sind unsere Kunden eigentlich eher die, die sagen, ich will nicht mehr hier mit diesen PDF-Blättern arbeiten, weil es ist für mich umständlich, die zu erstellen. Kein Mensch versteht, was da drinnen steht. Und das, was rauskommt, ist auch nicht verwendbar in einem Gebäudemodell. Also ich will eigentlich, dass es digital nachgefragt wird und erstellt wird.
Okay. Bevor wir auf die Ziele 2025 eingehen, wir haben natürlich auch dieselbe Frage der künstlichen Intelligenz gestellt für dich, Marc. Und hier, wir Zitat der KI. Aus Sicht der Stadtentwicklung sehen wir 3 zentrale Hürden. Fragmentierte Zuständigkeit zwischen Kommunen, Ländern und Bund. Es fehlt vielen Kommunen schlicht an Personal mit entsprechender digitaler Expertise. Und eine veraltete Infrastruktur von Glasfasernetzen bis zu digitalen Verwaltungssystemen, deren Modernisierung immense Investitionen erfordert.
Ja, das sind eigentlich alles eher Gründe, warum es uns gibt und was uns eigentlich befeuert. Lustigerweise würde ich das genau andersrum sehen. Klar,
also euer Business Case ist hier quasi drin, ja?
Ja, so ein bisschen, tatsächlich. Also wir haben natürlich auch Kommunen als Kunden und wenn wir jetzt uns auf Kommunen abstellen, dann ist es ein Thema, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr die Leute finden, die CAD und GIS-Programme gleichzeitig bedienen können.
Also genau den Fachkräftemangel, genau, der eigentlich bei ihr aufgeführt wurde.
Ja,
ja, genau. Und das ist eigentlich so ein Treiber tatsächlich gerade für uns. Das pusht uns gerade enorm. Die Leute, die es erkannt haben, da sind wir noch, also das ist noch nicht ganz durchgedrungen. Also wir kennen das ja alle, das Bild von der Verwaltung. Wir reden oft mit solchen Leuten. Das ist schon, stimmt schon zum großen Teil. Aber genau die, die jetzt schon an dem Punkt sind, wo es unfassbar wehtut, den Status quo aufrechtzuerhalten, genau die sind eigentlich unsere Kunden. Und das ist sogar so, dass sich rumspricht und dass wir da gar nicht, wir machen keine Werbung bei Kommunen. Wir sprechen Architekten an und Projektentwickler und die Kommunen kommen von sich zu uns tatsächlich. Ist natürlich von der Anzahl gering, aber das sind natürlich unfassbar tolle Kunden, weil ja, genau das brauchst. Also wir reden ja man muss den Prozess angreifen eigentlich. Daran hinkt es. Ja, es darf nicht mehr dieses Eingefahrene sein. Wir haben einfach diese Mittel, die uns die Digitalisierung bietet, diesen Datenschatz. Und der wird nur dann was wert, wenn wir halt die Leute zusammenbringen und wenn wir das auch kommunizieren können. Wenn man jetzt hier die Daten hat, die auch ihr erhebt, also EPDs und so weiter, oder nehmen wir einfach die Ökobilanz, wenn wir die jetzt in Projekte Quartiersentwicklung ganz am Anfang, wenn wir da schon Aussagen treffen können, es muss ja nicht genau sein, aber wenn wir das in diesen Prozess reinbringen, früh informierte Entscheidungen aufgrund von Daten treffen zu können, die dann immer genauer werden über den Prozess. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also das würde ich jetzt als Antwort sehen, dieses Change Management in Kommunen durchführen oder keine Ahnung, wer das macht, irgendwelche Berater. Ja, aber diese
ist nett, darf passieren, aber ist jetzt für euch kein Hindernis.
Ja, genau, bevor halt ein exogener Schock kommt und sie es machen müssen, wäre es ganz gut, wenn sie sich da vielleicht vorbereiten können, aber meistens ist es eben nicht so. Und das Tolle ist, wenn man den Prozess einmal digitalisiert hat, dann kann man den auch nach Genauigkeit anreichern. Weil das Problem ist oft, dass wir viel zu genau sind und dass wir uns in Themen verrennen und dann starten die Projekte gar nicht. Also Einzelthemen, oft ist es natürlich, Klassiker sind irgendwie Stellplätze gegenüber Wohnfläche, die man gegenseitig ausspielt, aber es sind natürlich auch Nachhaltigkeitsthemen, CO2-Fußabdruck hinsichtlich Budget. Es wird natürlich immer, Bauen besteht aus Zielkonflikten. Je früher man sich auf einen Weg einigt, diesen Zielkonflikt zu begegnen, umso besser funktioniert das Projekt und umso weniger Geld gebe ich am Ende aus. Deswegen sind solche Daten, die jetzt auch ihr erhebt, am Anfang auch extrem wichtig.
Das heißt also, wenn ich da einhaken darf, ich habe mehrere Dinge rausgehört. Ein Punkt ist, es fehlt häufig an einem gesunden Pragmatismus, ja, also weg von diesem Perfektionismus. Man möchte gleich alles von Anfang an klären. Nee, man darf auch viele Dinge erst mit der Zeit dürfen sich klären. Und dann habe ich herausgelesen, auch so eine fehlende Mediationskompetenz. Ja?
Ja, das ist etwas, was wir jetzt intern nicht lösen, aber das ist unsere Barriere gerade, ja, tatsächlich.
Genau, und darum geht es auch. Ja, ne? Also wirklich um die Hindernisse in der Digitalisierung. Hast du damit auch Erfahrung, Lisa?
Mit interne Barrieren? Oder
grundsätzlich Hindernisse, nochmal wirklich übertragen auf die Digitalisierung, die du auch jetzt von Max, von Marc gehört hast, die du jetzt von Marc gehört hast oder einfach ergänzen möchtest.
Ja, also ich glaube, was in der Baubranche eine große Rolle spielt, ist, dass es halt so extrem vernetzt ist. Also bei so einem Bauprojekt sind einfach so viele verschiedene Parteien miteinander involviert. Und wenn es zum Beispiel, also wenn wir jetzt weggehen von der reinen Erstellung von den Daten, die erstmal nur bei den Herstellern liegt in unserem Fall, und hingehen zu, wie werden die Daten dann genutzt. Dann habe ich irgendwie einen Architekten, der in der frühen Planungsphase mal drauf schaut, welche Materialien sind nachhaltiger. Dann habe ich einen Projektentwickler, der das möchte, damit er irgendeine Zertifizierung erreicht. Dann habe ich vielleicht noch einen Statiker, der da auch nochmal drüber schauen muss. Also es sind einfach extrem viele Parteien involviert. Und wenn nur eine Partei nicht mit digitalen Daten arbeiten kann oder möchte, dann blockiert es schon den ganzen Prozess. Weil dann bringt es auch nichts, wenn ich ein digitales File rüberschicke und die Partei das nicht möchte.
Genau, richtig, ja.
Genau.
Ja, genau. Triggert mich natürlich sehr. Genau. Also das ist genau das Thema. Und es ist auch wichtig, dann jederzeit kommunizieren zu können. Also diese Daten sind oft einfach auch irgendwie so für Fachplaner oder sind einfach auch, man braucht relativ lange, um sich da reinzuarbeiten in einzelne Fachgebiete. Das brauchst du am Anfang noch nicht. Oder die Kunst ist es so aufzubereiten, dass es sehr effizient ist, Änderungen reinzuspielen. Deswegen eigentlich diese BIM-Methode, dass man sehr schnell visualisiert, was eigentlich gebraucht wird oder was gerade für ein Thema das Problem darstellt. Und zum anderen eben halt nach intern, aber auch nach extern zu kommunizieren. Genau, das ist so, was wir rausgefunden haben, dass das ein bisschen aufbricht, dieses, was wir da gerade mit Change Management besprochen haben, dass man eigentlich die Leute in die Lage versetzen muss, permanent zu adaptieren, weil neue Inputs reinkommen und permanent das auch zu kommunizieren, weil es wird immer komplexer. Wir sind halt in der gebauten Umwelt, wir sind in einer Demokratie, es hat alles seine Daseinsberechtigung, es ist ist eigentlich ein Aushandeln von Zielkonflikten.
Und dann auch, wenn ich ergänzen darf, dieses systemische Denken auch zu begreifen, ja, nicht der Einzige bin, der nicht digital arbeitet, ja, blockiere ich eigentlich fast schon die gesamte digitale Wertschöpfungskette.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Die KI ging natürlich noch weiter. Die hat auch gesagt, es gibt vermutlich auch einige Themen, die beide, sowohl Lisa als auch Marc, nennen würden. Also wir haben schon gesprochen über die mangelnde digitale Infrastruktur. Ich glaube, das kann man damit eigentlich abdecken. Zu komplexe Förderstrukturen.
Entschuldigung?
Komplexe Förderstrukturen.
Förderstrukturen.
Ja, also was das mit Digitalisierung zu tun hat, weiß ich nicht genau. Ja. Vielleicht geht es um Förderung von digitalen Projekten oder not sure. Aber also ich bin dabei. Es gibt, also Förderstrukturen sind zu komplex. Wir spüren es halt vor allem aus einer Nachhaltigkeitsperspektive. Also völlig intransparent, was ich tun muss, um diese Förderung zu bekommen. Beziehungsweise es ist transparent, aber halt nur für die Beratungsfirmen, die damit einen Haufen Geld verdienen. Und das ist ein bisschen schade, weil das schon alles sinnvolle Hebel sind, aber es einfach so schwierig ist, diese Förderungen zu bekommen, dass das dann eigentlich wieder dem tatsächlichen Nutzen im Weg steht. In der Digitalisierung weiß ich nicht.
Und natürlich auch wahrscheinlich manchmal man mehr Zeit damit verbringt, überhaupt sich für die Förderung vorzubereiten und eigentlich versäumt, tatsächlich dann aktuelles Business eigentlich zu betreiben. Ja?
Ja.
Ja.
Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass wenn ich in irgendeiner Form darauf angewiesen bin, dass eine staatliche Plattform oder wie auch immer die Daten nimmt und mir dann eine Förderung auszahlt, dann muss ich mich immer an das anpassen, was diese Plattform von mir möchte. Und da, also, das ist schwierig.
Und dann ist natürlich immer die Frage, inwiefern diese staatliche Einrichtung überhaupt in der Lage ist, zu beurteilen, ob diese Daten wieder valide sind oder gut sind. Dann führte weiter noch die KI auf Widerstand gegen Veränderungen in den Organisationen. Wunderbar, ohne dass du es wusstest. Change Management fiel schon.
Ja.
Und die fehlenden Standards und Schnittstellen generell. Und das ist eigentlich auch wieder fast schon...
Ja, also das ist auch das, wo wir stark sind. Also gerade die verschiedenen Schnittstellen und Standards. Wir haben schon in der GIS-Welt sind Standards toll, weil es ja sind eigentlich globale Standards. Natürlich, wir sind in einem föderalen Land. Jedes Landesvermessungsamt, wo der Datenschatz liegt, auf den wir aufbauen, hat irgendwie ein bisschen Unterschied. Deswegen gibt es uns auch. Und die Daten sind auch erstmal dumm. Das heißt, daraus Daten zu machen, die dann bearbeitbar sind und die dann weiterzuschicken, das ist dann eher das Thema. Und da sind die Datenstandards der CAD-Programme, obwohl es IFC gibt und so weiter, das kann noch ein bisschen besser werden. Da gibt es einfach relativ komplexe Austauschstrukturen und IFC ist nicht gleich RFC. Genau. Also das ist das Standard-BIM-Format für jeden, der jetzt da vielleicht nicht so drinsteckt. Aber Datenstandards sind auch gar nicht so das Problem, weil, wie gesagt, wir bauen eigentlich darauf auf sehr guten Daten auf.
Genau, du hast es anfangs erwähnt, habt ihr eigentlich ein Riesenglück, dass es eigentlich schon Standard gibt.
Und das Tolle ist ja, dass die ganzen neuen Fragestellungen, wie jetzt Ökobilanz und so weiter, das sind Vorgaben, die EU-weit gelten. Wir tun uns da weltweit wahrscheinlich schwer, aber wie ein EPD erstellt wird, ist eigentlich relativ vorgegeben und auch wie es dann in der Ökobaudat abgelegt wird oder in eurer Datenbank, ist eigentlich, du widersprichst mir da wahrscheinlich ein bisschen, aber stark. Ich habe schon mal in meinem Studium mal eine Ökobilanz machen müssen und ist dann in einzelnen Punkten vielleicht was unterschiedlich, also wie ist der Stahl von Stahlbeton, das war immer so ein Thema anzunehmen. Aber was ich nochmal drauf hinaus wollte, du hast gemeint, das Einbringen in so einen Prozess ist sehr schwierig. Also noch dieses, das ist tatsächlich so und das ist eigentlich eins der größten Stopper, dass man Leute nicht oder dass man es nicht, anders gesagt, was es leider schwierig macht, wir waren bei den Förderungen, das wollte ich mit aufnehmen. Ich war gestern beim DGNB-Stand und da ging es auch darum, wie man Quartiere nachhaltig eben plant, genau, und wir haben dafür auch was entwickelt und haben auch CO2-Fußabdrücke für einzelne Nutzungen, einzelne Bauweisen drin. Und genau das braucht der Bauherr, das braucht der Projektentwickler und der Architekt. Und die müssen genau auf die gleichen Daten schauen und Entscheidungen treffen. Und sie müssen eigentlich ein direktes Feedback bekommen, was das bedeutet. Also wenn ich eine Nutzung ändere oder wenn ich einen Baustoff ändere, was bedeutet das? Und wenn ich da eine zeitliche Abhängigkeit habe, also wenn es 2 Wochen dauert, bis ich das von meinem Fachplaner auf den Tisch geknallt bekomme, dann bin ich schon wieder ganz anders, dann habe ich andere Probleme. Dann kann ich, also das ist eigentlich in dieser Design
Decision Support. Und was ist rausgekommen? Support, also du warst nicht, da gestern, ja? Und was war das Feedback oder was war das Ergebnis? Was war das Ergebnis davon?
Also das war das Ergebnis, genau, dass man eigentlich was braucht. Man braucht eine Plattform, um das darzustellen, um sehr schnell neue Inputs reinzubringen in die Planung und es aber auch darzustellen auf einer Ebene, die jeder versteht. Genau. Also kein Projektentwickler wird sich die EPDs im Einzelnen durchlesen. Der wird seinen Fachplaner fragen, ist es so, kriege ich meine Zertifizierung? Und das ist eben das Problem. Der muss ihm vertrauen und er muss im schlimmsten Fall 3 Wochen drauf warten, bis er diese Information bekommt, um sie dann in seinen Prozess reinzubringen. Und daran hinkt es, ja, leider.
Lisa, magst du dazu noch was?
Ich kommentiere nur auf die standardisierten EPDs. Ja. Wir hatten das Thema nämlich lustigerweise genau gestern. Wir hatten so ein EPD-Experten-Dinner mit ganz vielen Herstellern, aber auch unserem Team und noch ein paar von den Nutzern von den Daten. Und das stimmt, dass es zum Beispiel in Deutschland, also die EPD ist super, weil sie ist eins der ganz wenigen Formate, wo man sich darauf verständigt hat, als Baubranche, so weisen wir unsere Nachhaltigkeit aus. Und innerhalb von einzelnen Produktgruppen gibt es dann halt verschiedene Rechenregeln. Die werden definiert von den, ich sage jetzt mal ganz salopp, Verifizierern, aber die sind eigentlich die, die die Daten dann veröffentlichen. Und das Problem ist aber, dass es keinen europäischen Standard gibt im Moment. Das heißt, du hast halt, wenn du ein deutscher Hersteller bist, aber nach Frankreich auch verkaufst, nach Belgien und in die Niederlande, dann musst du für jedes Land unterschiedliche Berechnungen machen. Und das ist natürlich super optimal. Also das digitale Format, würde ich sagen, ist, da hat man sich relativ gut drauf geeinigt, auch europaweit. Aber die Rechenregeln, da streitet man gerade noch so, wie wird gerechnet. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil dann habe ich überhaupt keine Vergleichbarkeit zwischen einem Bauprodukt, das ich aus Frankreich beziehe und einem, das ich aus Deutschland beziehe. Und es gibt viele Bauprodukte, wo ich diesen Vergleich eigentlich machen möchte.
Dann schließe ich noch mit 2 Fragen an euch ab. Und die erste Frage ist vielleicht direkt dafür geeignet. Erwartungen an die neue Bundesregierung 2025?
Das könnte jetzt sehr spezifisch werden. ich glaube, ich lasse es noch high level. Was wir sehen, was in anderen Ländern sehr gut funktioniert, ist, sich einfach darauf zu einigen, dass man in einem Gebäude nachweisen muss, wie viel CO2-Emissionen entstehen, sowohl im Bau als auch dann im Betrieb. Und in Ländern wie zum Beispiel Norwegen, UK, gibt es schon Obergrenzen. Und ich bin kein Riesenfan davon, weil ich immer das Gefühl habe, es ist so ein bisschen negativer Anreiz. Also man hat so das Gefühl, boah, ich muss da innerhalb bleiben und dann schöne ich meine Daten und so. Aber es führt tatsächlich dazu, dass wir nicht mehr nur darüber sprechen, liegen irgendwelche Daten vor.
Nice to have, sondern tatsächlich
genau,
hat eine Konsequenz.
Sondern ich vergleiche tatsächlich basierend auf besseren Umwelteinwirkungen. Und das, glaube ich, ist die Zukunft. Also wenn ich in der Zukunft in der Baubranche bestehen möchte, dann muss ich mich darüber differenzieren, dass ich tatsächlich ein besseres Produkt habe und nicht darüber, dass ich irgendwelche Daten mal schön gerechnet bekommen habe. Und darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube, das kann man auf Regierungsebene, also nur auf Regierungsebene vorantreiben.
Ein klarer Wunsch, okay. Danke. Und Marc, welchen Wunsch hast du in der neuen Bundesregierung?
Boah, ja, also es wird jetzt, ist eine sehr politische Frage, passt natürlich jetzt auf unser Geschäftsmodell gar nicht so. Mir fehlt so ein bisschen die Vision. Es ist leider verloren gegangen so ein bisschen. Also wo wollen wir hin? Ja, also es gab tolle Ansätze, Green Deal und so weiter. Und jetzt wird das alles gefühlt auf den Prüfstand gestellt. Da ist einfach so eine Vision nötig, um das auch durchzuboxen und dann auch in solche Einzelthemen dann reinzugehen und auch Sachen zu entwickeln. Ich meine, wir entwickeln ja Themen für die Zukunft, die in Zukunft auch relevant sein müssen und unsere Kunden noch mehr, also Projektentwickler, unsere Kunden, unsere Architektenkunden, die entwickeln Produkte, die in 5 Jahren fertig sind. Die Stadtplaner entwickeln Produkte, die in Jahrzehnten möglicherweise fertig sind. Wir haben ein Projekt, das läuft bis 2044. Wahnsinn, ja? Und wie soll man sich denn da verlassen? Da braucht man eine Vision, glaube ich, politisch.
Also Vision und Planungssicherheit höre ich auch raus, ja? Eine Kontinuität quasi dadurch.
Ja, uns fehlt, also leider, leider übertüncht irgendwie so Populismus. Also es gibt ja immer zwei Seiten. Entweder man bekommt irgendwie Recht, weil man irgendwie zu laut schreit, oder man bekommt Recht, weil man irgendwie eine Vision hat, die trägt so irgendwie so. Oder genau. Und ich hoffe, dass wir so jemand bekommen, der eine Vision hat, die sich dann auch auf die unteren Abteilungen durchschlägt. Super. Weil wir kämpfen gegen die Verwaltung.
Das nehme ich so. Nein, das nehme ich so an. Verstanden.
Ja.
Dann letzte Frage, bitte den Satz nur ergänzen. Größtes Hindernis bei der Digitalisierung ist, Lisa?
Zusammenarbeit verschiedener Parteien entlang der Wertschöpfungskette.
Ist sind unsere unsere Denkmuster, die wir überwinden müssen.
Okay, der Mindset. Und damit schließe ich die Podcast-Folge zu größten Hindernissen bei der Digitalisierung in der Praxis mit Lisa Obereigner, Co-Founderin, CEO von Emidat. Vielen Dank, Lisa. Und Marc-Christian Hodap, Architekt Projektentwicklung Urbanistik.de. Vielen Dank, Marc.
Danke.
Dankeschön.
Sponsored by Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.